Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick. Und weil mein Chef, der Tobias Wedermann, Ferien hat, wohlverdient, ich finde, er findet bei mir immer, sie nicht so wohlverdient, habe ich den Chef von meinem Chef ins Büro geholt, den Manuel Gysi, Sportchef vom Blick. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich dachte, ich komme wieder mal schauen. Es ist jetzt doch lang her, seit ich da war.
Ja, du bist ein bisschen, du bist so ein bisschen auf dem Ersatzbänkli gegen hinten gerutscht. Aber,
ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, an was liegt. Man hat jetzt das Gespräch nicht gesucht mit mir. Also man sagt, ein guter Trainer kommt dann irgendwann und sagt, an dem muss ich arbeiten, darf ich noch etwas investieren, die Aufträge im Training, nichts. Aber jetzt ist es aufgegeben, Kohle
zu suchen. Bei uns ist es so, der Zettel klebt an der Taktiktafel, wenn der Name drauf ist, dann kommt man schwätzen und sonst geht man heim und tut sich nochmal vorbereiten auf die nächste Woche.
Ja, also du, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe gut trainiert. Ich habe wirklich jede Woche eigentlich, als ob ich dabei wäre von Anfang an. Ja, jetzt bin ich natürlich aber schon ein bisschen aufgeregt. Also ich hoffe, das verfliegt jetzt.
Nein, das verfliegt.
Es verfliegt. So, und dann läuft
weil das. Wenn ich dich schon mal da habe, habe ich mich beklagen. Ich finde, es ist ein bisschen unmenschlich, wenn man einen Journalist am Samstag zuerst hört, den deutschen Klassiker schauen und darüber schreiben und nachher Servette gegen Sion. Ich bin wirklich daheim, also ich durfte es von daheim aus machen, aber ich bin schon sehr immer so mehr in meinem Stuhl zusammengesunken. Mm-hmm. Meine Tochter hat gefragt, geht's dir gut, Papi? Ich habe gesagt, ja, geht schon, geht auch vorbei.
Ja, ich zitiere Susanne Wille, ich nehme deinen Ärger mit.
Genau. Nein, also.
Und es ist jetzt Mitarbeitergespräch, Saison, also je nachdem würde ich das dann ins Mitarbeitergespräch mit dem direkten Vorgesetzten einfließen, aber der ist jetzt in seiner mehr oder weniger wohlverdienten Ferien. Genau. Darum würde ich sagen, eskalieren wir es nicht ganz.
Nein, komm,
wenn das in Ordnung ist.
Nein, wir fangen an. Wobei, wir müssen noch weiter vorwärts vor der Sendung schwätzen. Erstens, der Februar ist vorbei. Und wir haben ja den Forza Blick Trainer des Monats Award gegründet. Der hat im Januar wohlverdient Mauro Luzzanelli bekommen. Jetzt haben wir den Monat Februar. Ihr könnt bei uns entweder im Newsletter, wenn ihr ihn abonniert habt, abstimmen dafür. Oder morgen ist auch online beim Blick. Kann man abstimmen, wenn dir den Februar geben würde. Ich habe schon einen Favorit, aber ich will da niemanden beeinflussen. Du bist nicht stimmberechtigt. Nein. Hättest du einen Favorit?
Selbstverständlich.
Nämlich? Du darfst sagen, du bist nicht
schlimm. Nein, aber ich wollte die Menschen draussen nicht beeinflussen. Also gut, eigentlich, der Mauro Luzzanelli hat es ja schon gesagt, unser lieber Kollege Simon Strieber ist ihn besucht, hat ihm den Award übergeben, hat sich sehr gefreut, was uns wiederum sehr gefreut hat. Und dass man das doch irgendwie scheint zu schätzen. Er hat ja gesagt, er hat noch ein bisschen Platz.
Er hat noch ein bisschen Platz.
Also von dem her...
Genau, wenn er aussieht, die YouTube, uns auf YouTube schauen oder auf Carlo, ich bin so schlecht, auf Spotify kann man es auch schauen, oder? Unser Produzent Carlo zeigt Daumen auf. So ähnlich sieht er aus. Man kann aber eben verschiedene Fotos drin machen, also man kann dann auch aussehen, noch in verschiedensten Siegesposen drin machen. Genau. Dann, Normal Awards. Wir sind nominiert für der Swiss Podcast Academy für Sport Podcast des Jahres.
Herzlichen Glückwunsch. Sind wir sehr stolz auf euch.
Vielen Dank. Sie haben das cleverweise auf der Matte Schweiz-Deutschland gelegt.
Preisverleihung am 27. März.
Genau.
Das ist aber, glaube ich, auch nicht die erste Kategorie Sport wahrscheinlich.
Also, das
ist immer bei diesen Journalistenpreisen,
dass
man wie den Fokus nicht so drauf hat. Wobei böse Zungen sagen, eure sensationelle Live-Premiere von Forza sind auch an einem Europacup oben über die Bühne gegangen. Von dem, das hat auch funktioniert.
Mag ich mir gar nicht mehr so erinnern.
Weiss man
nicht
so genau.
Aber du hast noch eine Liste, weil wir sind nicht die Einzigen. Es gibt nämlich noch einen Publikumspreis. Genau. Und da sind eigentlich...
Alles, was gut Blick. Ist, würde ich behaupten. Ja. Nein, also würde ich gerne dafür werben. Ihr seid auch auf der Liste für den Publikumspreis. Forza kann man auch dafür voten. Das kann jeder und jede machen unter swiss-podcast.ch/awards. Aber, und das ist mir dann doch auch ein Anliegen, auch nominiert schleift unser famoser Hockey-Podcast, der Hosenlupf, der Schwing-Podcast und jetzt noch auf den letzten Skimeter Après-Ski, Ski-Podcast von Marcel W. Perrin, unserem geschätzten Skireporter, wo alle, finde ich, sehr, sehr, sehr gute Karten haben, wenn man sich überlegt, wenn man sich für gute Sportpodcasts interessiert. Erstens, dass man sie mal wieder hört, falls ihr euch jetzt inspirieren wollt. Und ja, geht für euren Liebling wählen. Das darf vor so sein, darf aber auch gerne einer von den anderen sein.
Wir sind nicht beleidigt.
Wir freuen uns.
Wir sehen es auch nicht. Wir tun es nicht messen. Wollen wir mit einer Firma zusammenarbeiten, die das, glaube ich, könnte machen, wenn man sie lieber fragen.
Das war so eine ganz, ganz fies versteckte Drohung. Genau.
Hey, bevor wir in die Super League einsteigen, im Moment fallen gerade Bomben auf den Iran. Der Iran ist WM-Teilnehmer. Ich habe gerade vorher bei The Athletic einen Leitartikel gelesen, so zum Thema, was vor 10 Jahren mal versprochen worden ist, warum dass man die WM nach Mexiko, Kanada und in die USA vergeben sollte. Unter anderem Stabilität und Sicherheit sind so Punkte gewesen. Und die Einigkeit von diesen drei Staaten, die ja eigentlich praktisch so zusammen verschmelzen. Es sieht alles ein bisschen anders aus im Moment.
Ja, was soll man da noch sagen? Du weißt, also es besteht ja nicht mehr Gefahr, dass man irgendwie abdriftet in irgendwelche Plattitüden. Die Welt ist schon ein bisschen Aufruhr, ja. Und wahrscheinlich ist morgen schon überholt, was wir heute sagen, aber ich glaube, man darf sich Sorgen machen. Ja, Urs Meier, denke ich, kürzlich, was sich mit Iran und USA hat müssen beschäftigen musste, das war 1998 an der WM.
Das war eine Sensation, weil sich die Spieler die Hand gegeben haben.
Genau,
vor dem Spiel.
Richtig. Ja. Und dann irgendwie sind wir so naiv gewesen und haben das Gefühl gehabt, ja, wir bewegen uns irgendwie in eine Richtung, ja, aufwärts. Die Eskalation wird jetzt die WM nicht. Also ist ja nicht so, dass es nicht vorher schon die eine oder andere grosse Frage gegeben hat im Zusammenhang mit den USA und mit den Ereignissen in Mexiko zuletzt. Also wir haben viele Fragezeichen. Ich weiß nicht. Was ist dein Grösste?
Boah, ich habe auch noch geschrieben, finde ich, es ist eigentlich das Kleinste, dass der Schweizer Fußballverband irgendwie Schiss hat, dass wenn er nicht im Viertelfinale kommt, dass er Minus macht, weil die USA das einzige Land sind irgendwie in der Weltgeschichte, wo es geschafft hat, mit der FIFA kein Steuerbefreiungsabkommen zu machen.
Da das lohnt sich richtig, dass der Gianni Infantino so gut befreundet ist mit dem Donald Trump,
oder? Ich glaube, er wird das lösen. Er wird das Problem lösen. Nein, ja. Aber es ist wirklich so ein bisschen die Frage, wird der Iran schütten? Also nicht, dass man ihn nicht einreisen glaube ich, ist weniger das Problem, sondern zieht sich das Land irgendwie zurück, weil man wissen ja dann, wer dann an der Macht ist. Alles sehr schräg. Was wir wissen, seit Dänemark 92, der reinrutscht für den Iran, der gewinnt es.
Das wäre, ja, der leichtfüßige Versuch, das Thema irgendwie zum Dribbeln, genau. Ja, nein, das dürfen wir ja, es ist schliesslich ein Sportpodcast. Ja. Wer werden das wissen? Hast du das schon nachgeschaut? Der Oman?
Nein,
ist doch schon am Aufwärmen.
Ich glaube, der Irak, aber da ist jetzt noch in einem Playoff gegen Bolivien und ein weiteres unvergessliches Land. Und sonst wäre es, glaube ich, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also falls das irgendwie an Asien geht, oder vielleicht hätte Gianni Infantino ja sonst noch eine lustige Idee.
Ja, wir sind gespannt. Ja. Bleiben dran.
Hey, und jetzt der knallharte
das
Bruch.
Das ist eigentlich das Thema. Ja.
Jetzt der knallharte Bruch in die Super League. Wir haben 6 Matches zur Auswahl und da du der Chef von meinem Chef bist, darfst du auswählen, wo wir anfangen.
So bin ich gar nicht drauf. Ich bin ja darauf vorbereitet.
Gar schneidet die 10 Minuten
Nachdenkzeit. Dass
ich knallhart
sage. Dass du mich an der Hand also schon durchführst, aber ich hätte jetzt gesagt, wir starten chronologisch.
Okay.
Mit dem Kracher. Nein, eigentlich müssen wir mit Thun einsteigen, oder?
Es ist, sicher. Okay.
Ich finde schon, 10 Mal nacheinander gewonnen. Der Mauro Lucinelli bis jetzt sämtliche Forza-Trainer vom Monat Award.
Das stimmt, 100%.
Abgeräumt, ja. Es gibt gegen Luzern ein Match gehabt, wo sie irgendwie gezeigt hat, dass sie einfach die man spitzt dann ein bisschen zu, ja, irgendwann mal gesagt, die einzig seriöse Mannschaft in der Liga sind, das ist natürlich extrem unsachlich, aber ich glaube, das Team mit der grössten Ernsthaftigkeit irgendwo wieder rein ist. Ja, 2-1, solides Handwerk und Mario Frick, du wolltest jetzt wahrscheinlich gerade sagen, hat einen schönen Vergleich, wie ich gefunden habe, gebracht, wo mir als älterem weissem Herr ja dann auch irgendwie auch schon auffällt, Fokuhila kommt zurück und der Mario Frick hat dann gefunden, es kommt auch zurück, Fokuhilas Schlaghose und der gute alte Kick and Rush und er will aber Thun nicht beleidigen mit dem, hat er dann, glaube ich, hinterher geschoben. Ich wäre jetzt ein bisschen beleidigt, wenn ich der Mauro Lustrinelli wäre, wenn ich meinen Forza-Trainer des Monats Award polieren und über die Worte nachdenke. Wie siehst du es? Ist das eine Beleidigung?
Also er hat es, glaube ich, so als Kompliment gewusst haben. Und so, dass er sagt, die ganze Liga schafft es nicht, dem Herr zu werden. Ob das Kick and Rush in Reinkultur ist, was Thun macht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber also bei Kick and Rush haben wir so tiefe Akku. Gut, die haben wir in der Schweiz im Moment.
Also ja, Bilder aus dem letzten Grund zum Beispiel gesehen.
Genau, ja, genau. Von überall. Kick and Rush ist ja so eine, wo man dann irgendwie den Ball fürbölzt und dann mit zwei gestreckten Beinen hinten hochgumpt und der, der am Schluss noch laufen kann, der drückt den Ball über die Linie. Und ganz so shootet Thun nicht. Aber was der Manfred richtig gesagt hat, ist, die ganze Liga wird dem nicht Herr. Mhm. Und das ist ja schon noch interessant. Weil ich mich noch erinnere, vor ein paar Monaten sind wir hier gesessen, der Tobi und ich, und das Thun gewöhnt am Anfang noch relativ viel. Das ist die Euphorie. Dann haben wir zuerst gesagt, das ist die Euphorie vom Aufstieg. Dann haben wir gesagt, ja, die haben am wenigsten Wechsel gehabt. Und irgendwann einmal haben wir gesagt, ja, aber okay, die haben auch noch ein System, das offensichtlich sehr unangenehm ist zum Shooten. Und dann haben wir gesagt, ja, aber irgendwann einmal, also im Schnitt passiert das eigentlich in einer Liga. Jemand findet den Schlüssel.
Genau.
Und dann muss sich entweder das andere Team wieder anpassen oder das Resultat gehen runter. Und was der Mario Frick hier offen zeigt, ist, niemand hat den Schlüssel gegen das System gefunden. Und das finde ich schon recht speziell. Das spricht ein bisschen dagegen, dass es Kick and Rush ist, wo übrigens auf einer völligen Fehlannahme basiert. Hast du das gewusst?
Kick and Rush. Was erzählst du jetzt?
Kick and Rush ist einer auf der Tribüne vom Fußballstadion in England gehockt und hat geschaut, wie viele Pässe im Schnitt vor Goal gespielt werden. Und ist darauf gekommen, wenig überraschend, das sind relativ wenig. Also selten fällt ein Goal irgendwie nach 15 Pässe. Und seine logische Schlussfolgerung war,
spielen einfach keine Pässe.
Genau. Je weniger Pässe, desto besser.
Genial.
Genial. Und absolut, ja, genial.
Ja, Statistiken sind schön, wenn man weiss, wie man sie muss lesen. Ich glaube, eine ähnlich schöne Geschichte hat es gegeben. Der Mixer hat es eine Zeit lang gegeben in England. Also der Ball in den Mixer schmeißt, schon jemand herausgefunden hat, dass irgendwo dort Penalty-Punkt richtig Goal, am meisten Goal, also knallt der Ball immer dort hin. Ja, das ist dann, glaube ich, so das Weiterdenken vom Kick and Rush gewesen.
Das macht Thun übrigens auch. Ich habe das letzte Mal einen Tipp gegeben, was man bei Eckball vom FC Luzern anschauen könnte, nämlich, dass der Pius Dorn immer auf den zweiten Pfosten schleicht im Schnitt. Mhm. Lange Einwürfe macht ja der FC Thun. Das ist etwas, wo in England in dieser Saison mega in Mode gekommen ist. Und ich habe es kürzlich hat ein anderes Team auch. Es gibt ein paar in der Liga, die es probieren, aber die meisten probieren es so flankenmässig, so flach reinzuziehen und dann probiert man irgendwie zu verlängern oder so. Thun macht es meistens, also so wie es mir aufgefallen ist, anders. Die werfen so bogenlampenmässig so einfach in relativ nah vor das Goal, aber das Ziel ist gar nicht der erste Ball. Und das siehst du, wie die Spieler sind. Es geht schon in das Kopfballduell, aber das Ziel ist nicht, das Kopfballduell zu gewinnen. Das Ziel ist, der Ball geht irgendwo im Strafraum nachher wieder runter von dieser Abwehr. Weil wenn der Ball so schlapp geworfen wird, dass du ihn gar nicht ganz rausbekommst. Und dort sind sie meistens zu viert, wo genau auf den Ball warten und ihn dann reinschießen.
Ein Flipperkasten sozusagen.
Ja, aber es sieht sehr zufällig aus und ist sehr, sehr geplant, bin ich ziemlich sicher. Also von dem her.
Also ich glaube, es ist alles oder vieles, sagen wir mal, geplant. Also die, gestern mit dem Simon, der jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt wird heute.
Ja gut, er ist auch der, der über den Comedy Meister schreibt.
Genau,
also,
genau, richtig.
Alles unser, richtig gemacht,
unser Simon. Experte,
der, wer übernimmt, wer muss Thun übernehmen? Da hat es geheißen, beim Aufstieg, wer nimmt Thun? Ja, der Simon macht halt Thun und jetzt, oder? Alles richtig gemacht, Simon.
Das kommt noch auf, dann, oh je, meine. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes, ja, genau. Nichts gegen die Menschen dort, aber egal, das machen wir. We'll cross that bridge when we get there, würde ich sagen. No.
13. März. 13. März. Wieder Aarau, Vaduz.
Oh, das muss man sich aufschreiben.
Das muss man sich aufschreiben.
Ich bin in der Ferien. Aber ja, na gut, dann habe ich wenigstens Zeit. Simon hat natürlich auch gefunden, es ist jetzt nicht ganz fair, wenn man von Kick and Rush redet. Aber was schon ist, und über das haben wir geschwätzt, und haben ihr natürlich da auch schon geschwätzt, die Wichtigkeit von diesen zwei Stürmer vorne, wo beides eher so Typ Büffel sind, wo in der Lage sind, also was dann eben auch hilft im 16er, sich irgendwie zu behaupten gegen Verteidiger, die nicht immer sattelfest sind in unserer Liga, wo in der Lage sind, den Ball nicht einmal unbedingt festzumachen, sondern weiterzuleiten und aber genau wissen, wo ane. Und das ist ja dann immer der Moment, wo es irgendwie kompliziert wird für gegnerische Abwehrreihen
und ganz defensive Abwehren, Bälle, die weitergeleitet werden.
Genau. Und dann hast du dann aber schon, und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz, wenn das Thema Kick and Rush, also da, ja, da stelle ich mir dann halt wirklich einfach so ein paar Büffel, irgendwie englische Stiernacken oder so vor. Hast schon die Matoschis und Meichtris und Immeris, wo also sehr, sehr feine Fußballer sind.
Ich kann
mit dem Ball schon etwas anzufangen wissen.
Oder? Der Wasserbüffel, wo der Ball so locker über den Goalie läuft, wie also, man Matoschi, wo natürlich aber auch ideal eingesetzt wird vom Taisei Abe.
Also, unfassbarer Schießpass, wo der japanische Mittelfeldspieler vom FC Luzern spielt, der perfekt in den Lauf spielt, einfach leider vom Gegner, der dann vor dem Pascal Lorenz auftaucht und wirklich, ich habe mir das Wort arschcool notiert für den Lupfer. Also, den machst du auch nur, wenn ja, jetzt gerade dabei bist du das 10. Spielfall gegen ihn zu gewinnen, das ist klar, aber es ist, ja, ist also beeindruckend, muss ich sagen.
Und wenn du das anschaust, wie er den Ball reinmacht und nachher schaust du Nishan Burkhardt an, der in St. Gallen allein auf den Goalie rennt und was der probiert, ja, das ist der Unterschied zwischen Selbstvertrauen. Ich glaube, der Nishan Burkhardt könnte den Lüpfer auch.
Wahrscheinlich.
Aber er mag gar nicht so weit rennen, weil er Schiss hat, vielleicht werde ich eingeholt und ich probiere es halt einfach irgendwann mal. Wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, dann kommt der Goalie über den Ball und dann geht irgendwie rein.
Gut, ja, wahrscheinlich hat er noch Platzverhältnis im Hinterkopf gehabt, ja, und auf dem Thuner Kunststrasse ist es dann, ja, kannst du dich halt darauf verlassen, dass der Ball nicht im dümmsten Moment kumpelt. Aber ja, also es sind eigentlich zwei blöde Luzerner Fehler gewesen, oder? Also der, apropos schlappen Einwurf, der Ballverlust, der zum ersten Thuner Goal führt, Pius Dorn, jetzt haben wir Regis Dorn, sagen, jetzt siehst du mal, wie alt ich bin. Pius Dorn wirft dort bei allem, was er sonst gut macht, den Ball irgendwie
in Mixel.
So gefühlt Fauli-Wurf schon fast, also wirklich auch schlapp, dummerweise einfach in einer Zone, wo nachher der Kollege, ich glaube, es ist der Owusu, wo nachher sich den Ball muss abnehmen, wo nicht sollst verlieren. Matoschi, ja, einer von denen, wo eigentlich schön shooten, schnappten sich dann und bereiten vor. Also ja, es ist dann eben so, das ist das, wo Thun die Saison praktisch nicht passiert, oder? Die eigentlich vermeidbaren Fälle, so talentfreie Bereiche. Du sagst, okay, wir machen einfach mal solide unsere Büte, Handwerk, und das scheint zu länger, die Saison. Ja, finde ich irgendwo beeindruckend.
Wir sind konzentriert bei dem, was wir machen. Mhm. Das reicht. Ich finde sowieso Einwürfe im Schnitt in der Schweiz ein bisschen Trauerspiel. Ich weiss, der jetzige SFL-Präsident Peter Knäbel, als er mal technischer Direktor war, hat er schon mal gemessen, wie lang das im Schnitt in der Super League geht, bis einmal ein Ball überhaupt eingeworfen wird. Und das ist irgendwie im Vergleich zu der Champions League damals sind es irgendwie 10 Sekunden Unterschied gewesen, wenn ein Spieler einfach dort steht, in die Gegend schaut und sich dann am Schluss dafür entscheidet, ja, ich werfe halt einfach weit die Linien entlang und in 50% der Fälle kommt er dann halt postwendend gerade wieder zurück. Aber lassen wir doch mal, also wir lassen jetzt die Thuners Meister werden.
Wir haben sie abgearbeitet, mindestens für diese Woche. Und dann können wir den 11. Sieg in Folge können den nächsten.
Genau, es fehlen noch 3 zum Rekord vom FCB. Aus dem Jahr 2004, glaube ich.
Das müsste ich
schon wissen. Wo sie 13 Spiele hintereinander gewonnen haben. Und das ist mir irgendwie, der Rekord ist mir nicht im Kopf geblieben. Sie haben mal, aber zwei, sie haben im Heimspiel haben sie mal über 50 in Serie gewonnen.
Das ist,
weil dort hat es so eine ganz alte, wo ihnen das letzte Mal gelungen ist, irgendwie in den 70er Jahren, hat es so eine ganz alte Karikatur aus der Batz gegeben, wo dann irgendwie so der kleine Bub sagt, ich wäre lieber der FCB, weil der wird daheim wenigstens nie geschlagen. spricht für die Zeit, wo darum ist das irgendwie so geblieben, weiß aber auch nicht mehr. Mhm. Genau, ich und Zahlen. Wenn ich sie nicht aufgeschrieben habe, habe ich keine Ahnung. Aber ich finde, obwohl jetzt Luzerner wieder mal verloren haben, ist für das, dass wir hier Anfang Februar diskutiert haben, ob dem Mario Frick seinen Stuhl überhaupt noch bei hat oder ob es schon ein Melchschämel sei, wo der Gürtel schon langsam abgeht, muss ich sagen, also schon so, ist beeindruckend, auch wenn es nicht dann vielleicht doch nicht in den Top 6 langt, aber wie sie aus dem Abstiegskampf rausgekommen sind, sich wie der Baron Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen haben, finde ich.
Das Ruder umgerissen, oder?
Das Ruder umgerissen, genau. Was gibt es noch für schöne.
Was ist 3 Siege in Folge jetzt, letzt, bevor sie jetzt gegen Thun
Ja, und vorher auch unentschieden nicht verloren. Ja, also her. Gut.
Irgendwo stabilisiert, mindestens.
Ja.
Das ist ja schon mal, das können nicht einfach sich behaupten in dieser Liga. Was jetzt der Versuch von einer Überleitung ist.
Zu was?
Ist die Frage.
Wer ist nicht stabilisiert?
Ja, du hast Winterthur schon angesprochen.
Ja, machen wir das.
Wolltest du das ab Frühstückung schnell? Meine, mir ist natürlich dort eigentlich vor allem der Gegner aufgefallen mit dem Alessandro Vogt, der irgendwie jetzt im Erik Hassli seinen Doppelpack-Rekord eingestellt hat mit fünf Matches, die er zweimal trifft.
Was es alles für Rekord gibt.
Das ist unglaublich. Ja. Und irgendjemand hat das nachgeschaut.
Ja.
Das finde ich dann toll.
Ich vermute, es ist ein Computer gewesen.
Nein, ist ob da haben sie mittlerweile ein Gerät, das das nachschauen kann.
Ich glaube, auf die Idee kommen nur Computer.
Es kann sein. Ja gut, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Wer hat das schon mal geschafft? Und dann entweder der Praktikant oder der Computer. Ja, okay. Gut. Müssen wir den Vogt noch... Also der ist eigentlich an allem beteiligt, was in diesem Match passiert.
Ja, ich habe mich gefragt, es gibt ja zwei Penalti. Beim ersten habe ich mich gefragt, würde der Alessandro Vogt in Zürich im Feuer oben Nachverkehr, im ÖV, würde er es ins Tram schaffen?
Er würde, weil es gibt ja dort keine Wahr.
Aha, okay. Oh, nein, oh, weil so wie er zusammenbricht im Zweikampf, habe ich das Gefühl, er würde immer vor der Tür schon abgedrängt werden und wahrscheinlich wäre es dran schon wieder weg, bis er steht. Mhm.
Also du hast jetzt das Gefühl, er ist wirklich auf natürliche Art und Weise so ohne eigenes Zutun so gestürzt.
Also ich meine, es ist ja ein Büffel von einem jungen Mann. Ich weiss nicht, ob man so da niedersinken muss.
Nein, muss man das selbstverständlich nicht. Also es ist aus meiner Sicht ein Fehlentscheid, den Penalty zu geben. Vor allem, dass, wenn es nachher noch ein Wahr-Penalty ist. Also ich habe ein bisschen gestaunt, muss ich sagen.
Also wenn Desiree Blanco da pfifft,
ja, dann findet man Fehlentscheid.
Warum, dass man... Mhm. Aber wenn es nicht pfifft, dann weiss ich nicht, warum der Fedaisan sich meldet. Und er gilt ja als grosser Wahr-Spezialist, wird ja bei der UEFA auch ständig bei europäischen Matchen als Wahr eingesetzt. Und ich nehme nicht an, dass es nur daran liegt, dass er noch vom Keller in Nyon sind, die, glaube ich, oder? Wo ihre Wahrräume sind, wohnt. Aber ich habe mich dann gefragt, warum meldet er sich jetzt da? Und dann kommt der zweite, das Hemd vom Luffa Zuffi, wo man der Desiree Blanco eigentlich nur das Standbild zeigt, wo alle wieder sagen, ja klar, ist es absolut klares Hand. Ich meine, höher rauf kommt Luca Zuffi in seinem Leben nicht mehr mit der Hand, oder? Das ist alles, was er bringen kann. Und es ist auch nicht unbedingt falsch. Also von diesen zwei ist das der richtige Penalty. Aber warum dürfen sie nicht auch noch sehen, wie der Alessandro Vogt denn in dieser Situation doch erstaunlich robust mit zwei Händen im Rücken von seinem Gegenspieler schafft?
Jetzt ist die Frage, ob die Hand wegen dem nachher so dort oben landet. Oder ich finde, die Hand ist sehr weit oben und der Urs Meier hat mal einen schönen Satz geprägt, ein Fußballer ist kein Pinguin, also er gumpelt nicht so. Ob er dann gerade so muss, das ist dann wieder eine andere Frage, so wie das, wie die Occasions-Auto
Werbemännchen,
die sich mit warmer Luft füllen.
Ja.
Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt nötig, aber also ich finde, das ist natürlich haben wir auch aufgeschrieben, Standbildproblem, was irgendwie ein furchtbares Wort ist, aber es ist eine absolute Unsitte, dass du als Schiedsrichter in dem Fall rauskommst, an den Bildschirm betten wirst und dann kommst du eigentlich so einen Schnipsel gezeigt über, wo, also wir als Journalisten wissen das. Kontext ist relevant. Also, du musst irgendwie schon wissen, was passiert vorher, was passiert nachher. Originalgeschwindigkeit vielleicht auch, was ich auch beim ersten Vogt-Penalty übrigens entscheidend finde. Also, wenn da in Zeitlupe die so irgendwie ringen und dann geht einen um, sieht es dann irgendwie fast noch spektakulärer aus, als wenn du siehst, wie das in Realtempo passiert ist. Aber das ist ja nicht, das ist jetzt nicht ein einmaliges Problem in dem Fall, sondern so etwas, wo man bis, also wenn ich in die Champions League schaue, unter der Woche passiert das genau gleich. Ja.
Also ich sage damit nicht, dass es falsch ist, dass man den zweiten gibt. Ich finde, in der ganzen Geschichte innen vom Spiel, und die Regeln gibt es nicht, natürlich gibt es die Regeln nicht. Und trotzdem war ich dafür gewesen, dass man dann als Schiedsrichter Quintett, Sextett sagt, weißt du was, die habt eure billigen Penalty schon bekommen. Die habt euch entschieden, da recht schlecht zu schiessen und Stefano Scapino hat ihn gehabt. Es geht jetzt in der 94. nicht nochmal ein. Du hast also, du die Klasse sagen, heute gehabt.
0,6 Penalty. Das hat man aufgerundet auf einen. Und jetzt gibt es nochmal 0,6 und das wird auch nicht auf 2
ja, oder vielleicht ist der 0,7. Ja, ich finde, der andere ist nicht 0,6. Aber ja, es ist...
Ja, ja. Fair enough.
Der Uli Ford hat einfach recht gehabt. Die Liga will die Winterthur nicht in dieser Liga. Nein, es ist schon, es ist urheftig, oder?
Was? Aber weiss die Liga, dass du zuverkommst stattdessen? Das muss man sich dann schon überlegen. Aber ja,
da haben sie halt keine Wahl. Das können sie, nicht einschreiten. Da können sie erst in der Barrage, falls die im Barrage kommen.
Die Verschwörungstheorie greift erst ab der Barrage. Ja, das ist natürlich das Problem.
Jo.
Aber ja, also apropos, ja. Nein, also ich bin bei dir, ich finde, es sind dann schon sehr viele Penalty für das, was passiert ist. Gleichzeitig, natürlich müssen die armen Leute
man auf dem Platz und an den Bildschirm Regeln halten. Es ist so ärgerlich.
Auch Szenen für Szenen anschauen. Und
es ist so ärgerlich.
Ich glaube, das sollten wir ihnen nicht vorwerfen.
Wie wenn unser Leben nur aus Szenen, die nichts miteinander zu tun haben, würde bestehen.
Kontext ist ganz wichtig. Aber apropos Penalty, eine sensationelle Szene, einfach für die, die glaube eine Minute haben, irgendwo im Trambus oder sonst, wo sie Zugriff auf ein Gerät haben. Old Firm war gestern, Glasgower Derby, Celtic und Rangers gegeneinander. Nachspielzeit beim Stand von 2 ist für Glasgow.
Genau.
Die haben geführt.
für die Rangers.
dann gibt es Penalty für Celtic. Und wird geschossen, wird gehabt. Einer ist gehabt, Nachschuss wird auch gehabt. Und der dritte Schuss ist dann am Schluss drin. Jack Butland, die ärmste Sau in dem Stadion, hat 2 Schüsse, den Schuss, den Nachschuss gehabt. Und von seinen Verteidigern hat es aber keine für nötig gehabt. Ja. Und sagen, komm, jetzt gehen wir mal klären. Es hat dann der Hatabi, glaube ich, der Japaner in Diensten von Glasgow, von Celtic. Der hat wirklich 3 Mal versuchen. Es war 3 Mal der gleiche Spieler gewesen. Und im dritten Anlauf. Also lohnt sich nachzuschauen. Es sind epische Szenen.
Dem sagt man XG-Farming.
Stimmt, krass. Also der das Goal ist 2,8.
Was der sich an Chancen erarbeitet hat in diesem Spiel, ist ja Wahnsinn. Ja.
Ganz billig. Ja, der wird jetzt teuer gekauft von Brighton oder so. Muss jetzt
von Mittelland. Oder von Union Saint-Gilloise.
Genau.
Ich wollte noch sagen, Chapeau St. Gallen, der bewiesen hat, dass sie durchaus, also doch auch mal können in der zweiten Halbzeit besser sein als in der ersten. Und wie der Enrico Masen gesagt hat, gebohrt haben und sich da oben festbissen. Und dann gehen wir doch, also dann werden wir ganz schnell den schnellsten Match, damit es völlig wehr ist, schieben wir noch schnell Servet Sion dazwischen.
Nein, das machen wir einfach nicht.
0-0. Ich finde, es hätte auch gut umgekehrt können ausgehen.
Was heisst das? 8-8?
Der Joel Mall hat auf SRF den schönen Satz gesagt. Servet Sion, 0-0. Ich weiss nicht, ob wir euch eine hohe Einschaltquote beschert haben. Ja, darum eben der Grund, Joel Mall muss shooten, bis er 60 ist und nach jedem Match vor das Mikrofon steht.
Ja, oder sich in ein Podcast-Studio wie unseres verschieben, in der Sekunde, wo er seine Karriere beendet.
Genau,
so
genau. Joel, wenn dir das los ist,
über Fußball reden.
Genau, wir haben ein Angebot für dich. Was der Tobi letzte Sendung machen und ganz traurig war, als er rausgelaufen ist und gemerkt hat, dass er es vergessen hat, wollte er Joel Mall loben. Das kann man jetzt bei dem Match aber auch machen.
Mhm.
Er hat also macht eine sehr wichtige Parade und ich glaube, das tut ihm gut, dass er auch zu 0 mal gespielt hat. Und damit lassen wir das einfach sein. Servet 2 Siege in 16 Spielen.
Das ist verheerend. Die können froh sein, dass sie
irgendwo in der Liga shooten. Das sind auch eine Liga
shooten. Und wir weniger über Servet, Lausanne und Co. schwätzen. Ja. Aber, und dass sie in der Liga shooten.
Genau. Irgendwo sicher. Fragt sich der Thomas Häberli, wo sein Leben die falsche Abbiegung genommen hat. Also, Schosslein-Gurvenegg mit einem unfassbar schlechten Punkteschnitt, wo man aber eigentlich in guter Gesellschaft ist. Da könnten wir zu IBFCZ gehen.
Ja, bitte.
Wo 2 Trainer vor dem Match haben sie gehabt. Der eine hat 1,05 Punkte pro Match gewonnen und der andere 1,06. Ich mag mich gar nicht mehr erinnern, wer der bessere gehabt hat. Kommt auch nicht darauf an, ehrlich gesagt. Es ist nach dem Match ein weiteres, aber haben Statistiken, sie sind einfach so schön. Ich habe mir vor dem Match aufgeschrieben und es hat sich gut nicht verändert. Der Dennis Hediger hat als Trainer vom FCZ 18 Punkte gewonnen bis jetzt. Wie viel nicht gegen GC oder Winterthur?
Ich habe es nicht nachgeschaut, aber es sind, warte jetzt mal. Ja.
Immerhin 8. 10 okay. Punkte gegen GC und Winterthur. Gut. Und das sind gute News für den FCZ.
Weil?
Gegen die shooten sie nochmal.
Das ist ja hervorragend. In der
Abstiegsrunde.
Genau. Relegation Round, wie es so schön
wie auch immer das heisst.
Ich finde, das klingt viel besser. Mhm. Aber jetzt vielleicht noch zu dem Match gestern. Mhm. Wo müssen wir anfangen? Also wir haben eigentlich Schlagzeilen. Silas Huber, du darfst jetzt aussuchen. Silas Huber, ich habe mir aufgeschrieben, gefährlichste Aktion vom FCZ, der Witschuss vom Palacio aus der eigenen Platzhälfte. Mhm. Dann hast du mir gestern am Telefon gesagt, ja, aber der Reverson hat auch noch kurz vor Schluss eine Chance gehabt. Das stimmt, habe ich dann sogar noch einmal nachgeschaut.
Aber du hast recht, bis zu dieser Chance vom Reverson in der 83. Minute ist auch laut Opta und Expected
also
Goals.
Also der Praktikant, der das nachgeschaut hat, ja.
Ich habe es nachgeschaut, die haben so Punkte, wo man draufklicken kann. Ist tatsächlich der Schuss aus 60 Metern die beste Goalchance?
Aber jetzt hast du aufgeschrieben, wie viele Expected Goals es sind.
0,106, weil der Goalie mega weit vor dem Goal war.
Ja, also ich meine, wenn er den aufs Goal bringt, dann ist er drin. Weil der Marvin Keller macht nicht einmal etwas falsch, aber er steht halt recht weit vor dem Goal und der Palacio sieht das und hat dann aber das Problem, dass der Palacio schon nicht der David Beckham, wo der...
Der Murat hat den gemacht.
Ja, höchstwahrscheinlich schon.
Der Murat Yakin hat den gemacht, Nationaltrainer.
Genau, dann habe ich mir das Camberi-Rot logischerweise aufgeschrieben und mir noch aufgeschrieben, Dennis Hediger viel zu früh, zu viel riskiert, aber da sind wir jetzt schon im Detail. Wo man dann versucht...
Viel zu früh, zu viel riskiert.
Ja, also die haben ja schon vor dem... Also der FCZ ist ja ganz okay eigentlich in den Match reingekommen. So die ersten Minuten, irgendwie Philipp Kenny mal im 16er auftaucht und dann vom Wüttrich, glaube ich, der sich erholt hat von seiner Schwächephase, hat man gestern mindestens das Gefühl gehabt, jetzt ein bisschen die Frage, wie viel ist der FCZ-Effekt und wie viel ist... Aber ja, egal. Und nachher hat sich aber IB eigentlich das Spiel geschnappt und dann fliegt der Camberi vom Platz.
Genau, und dort müssen wir, glaube ich, anfangen.
Sage ich dir nachher noch, warum hast du Dennis Hediger viel zu früh, zu viel riskiert.
Ich glaube, ich weiss es, warum er zu viel riskiert hat für dich. Ja, mit den 22 Minuten ist der Match zu Ende. Es ist nachher ein langes Warten darauf, wenn fällt das erste Goal von IB. Fertig.
Also, was ist in der 22. Minute passiert?
Ah, die rote Karte gegen den Lindrit Caberi. Also der FCZ hat einmal in dem Spiel, ich glaube, mehr als 4 Spieler über der Mittellinie gleichzeitig. Und der Bledan Krasnitschi wird vom Alvin Sanchez abgeratscht und das kann einem passieren, weil wenn man vor dem Alvin Sanchez ist, dass man dann nicht mit der Filigran-Gratschi von hinten links rechnet, das kann einem passieren. Es ist aber kein Foul und dann kommt der schnelle Steilpass und hinten verpasst man halt das einmal ein Ende und der Lindrit Caberi entscheidet sich für die Gratschi auf zwischen Knie und Schulterhöhe irgendwo.
Gefühlt. Also ist in der Luft gewesen?
Es ist eine unglaubliche Grätsche.
Aber er ist in der Luft gelegen. Es ist eigentlich, ich finde es noch bemerkenswert, tatsächlich. Also
riesige Sprungkraft.
Physisch gar nicht so einfach noch zu bewerkstelligen. Es war auch der richtige Entscheid gewesen, weil der Sende ist weg gewesen. Also dann Frame für Frame nachgeschaut. Im Büro haben wir dann gefunden, ja, gleiche Höhe, letzte Mal, irgendwie so. Also eigentlich ist, glaube ich, wirklich nur noch die Stützhand am Boden und sonst Camberi wirklich horizontal parallel zur Kunstrasen-Narbe. Ist das bei Kunstrasen auch eine Narbe? Man weiß es nicht genau. Und also wirklich, eigentlich ist ja das Foul an sich, kann man schon, also der Kommentator sagt, dunkelgelb, wenn du das an der gegnerischen Eckfahne machst.
das wäre noch spektakular, wenn das...
wenn dort der Stürmer am Zeitspielen ist, ja. Und der Verteidiger findet, komm jetzt ist genug. Und dann, ja, also selbst dann machst du es in dem Moment, wo der Stürmer schon weggelaufen ist. Also im Büro hat es dann auch Leute gegeben, die jetzt unbestätigte Gerüchte zufolge eher mit dem FCZ halten, die fanden, ja, aber da ist ja dann der Vujovic nebenan, der aber auch Meter verloren hat in der Sekunde vorher. Also der wäre auch, glaube ich, nicht mehr angekommen. Richtigen Entscheid von Urs Schneider, meiner Meinung nach. Ich weiss nicht, du hast gefunden, es war relativ hart gewesen, die rote Karte.
Ja, es ist, also, ich habe heute nochmal eine Wiederholung geschaut, die ich mich revidieren muss. Ich habe es interessant gefunden, dass Sandro Laupo und Gerardo Silvane haben nochmals beide gesagt, ja, also, da müsste eigentlich der Wahr kommen. Ich bin überrascht, dass der Wahr nicht kommt, weil der Vujovic ist doch eigentlich auf gleicher Höhe. Und, was der Silvane, also der IB-Trainer noch gesagt hat, und der Ball, es sieht nicht aus, wie wenn der Ball gerade aufs Goal geht. Und ich habe jetzt heute nochmal die Wiederholung angeschaut, wo man sozusagen aus Silas Huber Perspektive sieht. Und, hey, das ist eine richtig gute Ballannahme vom Essende und der Ball geht gerade aufs Goal.
Er wird dann krumm in dem Moment, wo die Grätsche kommt und der Essende wegkippt, was man im Gegensatz zum Alessandro Vogt nicht kann vorwerfen
nach
dieser Aktion.
Genau. Obwohl er auch ein Riesenviech ist, der Essende. Wir haben gesagt, also ein Essendes Jobram ist dicker als ein Neo die Justus Oberschenkel.
Ja, höchstwahrscheinlich ist das so, ja. Das müssen wir mal genau nachmessen.
Aber der Ball spiegt erst nach links weg, wo der Essende gar keine Kontrolle über nichts mehr hat in seinem Leben, in dem Moment gerade, ausser dass er weiss, dass er via Schwerkraft jetzt auf den Boden knallt und dann spickt der Holper den Ball nach links weg. Und wenn er den Ball so mitnimmt, dann glaube ich, hat der Vujovic auch, selbst wenn er schneller ist ohne Ball, wird es mega schwierig, weil dann muss er, also er muss eigentlich abbremsen, dass er ihm nicht eben auch von hinten in die Füße reinbrettert und dann hat einfach der Vujovic.
Also der Sender bringt zuerst mal den Körper vorne dran, ja, und dann musst du wieder an ihm vorbei und ist relativ breit, das heisst, du musst noch zusätzliche Meter machen.
Und du hast gesagt, es war die richtige Entscheidung von Lindrik Kambera. Ich sage, es ist der Samuel Essende, der aufs Goal rennt. Und so wie die Schüsse bis jetzt von ihm kommen, hat es auch einen sehr schönen technisch feinen gehabt. Aber eigentlich die, wo die grösseren Chancen waren, die sind jetzt nicht so gesehen, dass du sagst, ja, der läuft halt aufs Goal und dann ist er halt drin. In der 22. Minute.
Vielleicht hast du recht. Das kann natürlich sein. Vielleicht hat man müssen dranbleiben und ein bisschen stressen. Und dann, was ja vielleicht auch noch ein Aspekt ist, man hätte ja den Silas Huber im Goal. Wo du jetzt vorhin gesagt hast, ja, der Match ist vorbei gewesen, der 22. Minute, im Huber haben sie es einfach irgendwie vergessen zu sagen.
Genau, weil das ist der Einzige, der es nicht gewusst hat.
Genau, weil der hätte dann einfach gefunden, ja gut, die können schon schiessen, aber das heisst jetzt nicht, dass ich die einfach muss durchwinken, sondern, also es sind jetzt reihenweise wirklich nicht nur spektakuläre, sondern glaube auch schwierige Paraden gewesen, die er gezeigt hat.
Also die gegen den Armin Gigovic, wo ich nicht ganz sicher bin, ob er den Ball wirklich mit dem rechten Ausser ist.
Sensationeller
so
Schuss.
So hätte er in Richtung Lattenkreuz schnibbeln. Falls schon, dann gratuliere ich zu dieser Schusstechnik.
Ich würde
vielleicht nochmal probieren. Laut Opta fallen 83% von allen Bällen. Also es ist so lustig, in dem Moment, wo er schießt, ist die Goalwahrscheinlichkeit 3%.
Aber wenn er aufs Goal kommt?
In dem Moment, wo er gegen oben rechts sich so biegt, geht es auf 83% auf und dann siehst du wirklich so, wie die Hand, die rechte Hand vom Silas Huber.
Ja, genau. Das ist auch eine schöne Alliteration.
Und ist die zweite Riesenparade, also gegen GC hat er, ist eigentlich die spielentscheidende Szene gewesen gegen den Aspiensen und diesmal hat es halt dann nicht gelangt, weil halt im Schnitt, wenn du über 70 Minuten zähnt im eigenen Strafraum stehst, geht halt irgendwann mal einen rein.
Ja, das ist auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es wird dann einfach irgendwie schwierig. Ironischerweise ist es dann ein Distanzschuss.
Also macht aber total Sinn.
Wieso meinst du?
Weil wenn man so ein bisschen in die Ligen geht, wo vielleicht der Schritt ein bisschen voraus sind, wenn man die Premier League anschaut in dieser Saison, viel mehr Goal außerhalb vom Strafraum wieder. Und das liegt daran, dass Teams zum Teil, auch wenn sie 11 gegen 11 shooten, dass man eben sehr, sehr tief im eigenen Strafraum steht und dort ganz viel Ball blockt und so.
Aber wieso macht man das? Weil die Wahrscheinlichkeit ja nicht so hoch ist, wenn man aus der Distanz schießt. Das ist die Frage.
Genau. Aber in der Premier League wird bewiesen, wenn du eben, also, wenn du kannst richtig gut schiessen, dann ist, also so ein Fußballprofi so aus 17, 18 Metern, wenn du einfach frei losschießen, trifft und der geht dann in die Ecke rauf oder so, ist es auch dann noch schwierig. Also, und das andere Laubbau ist, ja, hat wirklich eigentlich fast eine Herzsekunde, wo er gesagt hat, ja, es ist noch nicht ganz, es ist ja noch erst nach einer Stunde gewesen, 64. Es ist noch nicht ganz Verzweiflung gewesen, aber er hat gefunden, jetzt schiesse ich halt einmal, weil, genau. Und ja, also, und dann zweimal noch Trispedia. Und dann ist das. Und ich sage dir aber ganz ehrlich, aber vielleicht tue ich dem FCZ Unrecht. Und falls ihr das macht, tue ich mich entschuldigen.
Beim FCZ.
Grundsätzlich und anführend. So, der Dennis Hediger hat von einem mutigen Anfang geredet, von seiner Mannschaft. Und du hast ja vorher gesagt, sie haben gut angefangen.
Habe ich gut gesagt. Munter, würde ich sagen. Man ist ja so ein bisschen.
Also, sie haben in der ersten Halbzeit auch 11 gegen 11. Haben sie zwei Schüsse gehabt, die sind aus über 20 Meter Distanz gewesen.
Naja, aber man redet ja nicht von der ganzen ersten Halbzeit, die gut war. Also eben,
aber
20. Minute ist ja dann sowieso alles anders geworden.
Aber dann musst du es streichen. Aber ich finde schon vorher, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass der FCZ hier mehr als einen Punkt holen kann. Ich finde, IB hat mir nochmal Rätsel aufgegeben, weil ich gedacht habe, hey, das ist ja eine richtig druckvolle Mannschaft. Und sie haben richtig so gegen Führen, Angriff, also eben so den Gegner wirklich unter Druck gesetzt. Und der Philipp Kenny, den ich wirklich Top-Stürmer finde, hat kein Brot gehabt. Hat
kein Land gesehen,
ja.
Das stimmt. Ja.
Der Gregory Wüthrich, der bis jetzt in dieser Saison ausgesehen hat, wie, ich weiss auch nicht, wie wenn er gar nicht wüsste, wie das so geht, so das Verteidigen. Und ich habe den Gregory Wüthrich richtig gut gefunden, solange dass es noch so drauf angekommen ist. Und dann hat dem Kenny einen Ball nach dem anderen abgefressen. Und der Loris Benito ist auf links rausgeschoben worden. Der Seoane hat nachher gesagt, ja, das ist gesehen, weil sie nicht gewusst haben, wie der FCZ shootet, ob mit Vier- oder Dreierkette. Und mit dem Loris haben dann auch schnell eine Dreierkette umstellen und so. Aber ich habe gefunden, natürlich wird da kein Flügelflitzer mehr. Es gibt eine sehr lustige Szene, wo noch so einen Lauf in der ersten Halbzeit, ich glaube noch 11 gegen 11, am Montero vorbei, zur Grundlinie, macht, aber es ist so, einfach damit der Verteidiger nicht weiss, ob der Montero jetzt in die Mitte zieht und schießt. So.
Und hinterlaufen.
Hinterlaufen. Ja, taktisch so. Richtig. Und der Montero entscheidet sich aber tatsächlich, ihm den Ball in den Lauf zu spielen. Und du siehst so der Ruck.
Das hat Spinn.
Das ist so der Ruck, wenn du, weißt du, wenn du früher so in der, hast du Latte gehabt in der Schule?
Ja,
wenn du im Latte gehockt bist und sicher nicht damit gerechnet hast, dass du jetzt musst den nächsten Satz übersetzen.
Also wenn dann du die ganze Zeit runtergeschaut hast, genau, einfach, nein,
genau, ich nicht genau, dran, es geht ja in der Reihe nach und dann plötzlich fällt, und also das Zucken im Körper, du hast es wirklich gesehen, er schafft, also auch wirklich Flügelfitz mehr, aber ich finde, er hat das auch auf links wirklich einen guten Match gemacht und ich weiß nicht, ob ihm das, also er ist ja als Linksverteidiger eigentlich gekommen, also von dem her, da habe ich so gedacht, ja, aber IB.
Aber das ist jetzt die Frage, ist es IB oder ist es der FCZ?
Ja, natürlich ist es auf der anderen Seite der FCZ, der in einer schwierigen Phase ist, wo jetzt wahrscheinlich so in so einem Graubereich innen die Saison wird beenden, irgendwo zwischen, also in Top 6 kannst du vergessen und gegen unten, die unten sind vermutlich halt dann doch zu schlecht. Also du hast noch Servet dazwischen und Lausanne, wo ja auch seit irgendwie Anfangsjahr, glaube ich, nur noch im Europacup mal ein Match gewonnen hat und jetzt das auch beendet hat. Und GC, wo sind 13 Matches einmal oder zweimal gewöhnt. Also so, sie sind jetzt einfach in dem Brrr innen. Und was, sind sie irgendwie durch. So.
Also eigentlich kann man sagen, die Liga-Reform greift. Das hat man ja wollen, dass es Clubs gibt, die in dem Brrr sind.
Ja, genau.
Damit Junge können spielen, wo sind dann noch ein paar jüngere gekommen noch beim FCZ.
Genau.
Aber auch Junge raus, Nevio Di Giusto.
Ja, hat jetzt, ich habe ihn richtig gut gefunden in letzter Zeit. Ja, diesmal ist er wirklich bemitleidenswert.
Hat irgendwo, wir haben es nachher geschaut, 9 Ballkontakte gehabt in der ersten Halbzeit, wo man nachher auch in der Kabine geblieben ist. Krasnitsch übrigens auch raus. Also nicht, dass der mittlerweile Mitte 20 oder?
24.
Er gehört jetzt nicht wirklich als junger Spieler, aber keine Ahnung, inwiefern da der Ballverlust vor der roten Karte. Nein, nein, also, es gibt hat so einen schmalbrüstigen, aber es gibt irgendwie für den ganzen FCZ so ein bisschen einen schmalbrüstigen Auftritt gehabt. Also, bei IB, hast du jetzt können sagen, hast du dich wieder ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo man, ja, eigentlich die Liga überrollt hat, oder? Jetzt auch nicht immer filigran, aber grosse Stürmer vorne hin. Es ist jetzt nicht so, dass man das in den letzten Jahren nicht gehabt hat.
Sergio Cordova ist, glaube ich, auch.
Genau. Also, BDA ist jetzt auch nicht irgendwie 1,75 und du hast die immer gehabt, eigentlich. Also, das, aber es scheint jetzt wieder, oder hat jetzt gestern mindestens so ausgesehen, im FCZ hat das Gefühl, okay, die kommen irgendwie nicht, kommen körperlich schon gar nicht bei. Also, Tempo und Wucht ist alles irgendwie auf einem anderen Level gewesen. Das hat mich noch hart, hat mich irgendwie hart gedacht, dass ich so feststelle. Und dann kann man gleichzeitig aber sagen, also im Büro haben wir, ich bin in der Redaktion gewesen, parallel dazu GC Lugano geschaut. GC auch früh, Spoiler Alert, früh mit der roten Karte, einmal weniger.
Viele schauen ja die Match nicht und schauen das Resultat nicht an, bis Forza am Montag zu oben online geht. Darum schafft Carlos so schnell.
Genau, das ist das Geheimnis, warum ihr werdet den Podcast Award zu Recht gönnen, weil ihr eigentlich die primäre Informationsquelle seid,
genau,
für die Fußballschweiz. Aber du hast können schauen, parallel dazu, wie IB mit einem Mann mehr spielt und wie Lugano mit einem. Und das sind also tatsächlich Welten gewesen. Und ich weiss jetzt nicht, ob GC, kommen wir vielleicht nachher noch schnell dazu, das so viel besser gemacht hat als der FCZ, dass es so viel ausmacht. Aber du hast wirklich müssen sagen, okay, das IB, das sieht nach etwas aus. Also, eben, man kann jetzt noch darüber reden, dass das zweite Goal nachher fällt, nach einem läppischen Wechselfehler beim Wechseln. Ich habe nachher geschaut, das sind irgendwie 17 Sekunden, wo der Vujovic rausgeht, wo ausgerechnet wird als Innenverteidiger. Steht auf Viererkette um. Und dort, wirklich dort, wo der Vujovic gestanden ist, physisch, steht ein bisschen weiter vor der Palacio, der aber wahrscheinlich nicht hindern hätte müssen. Und die anderen zwei, das ist der Hack und der Ihendu gewesen, glaube ich, oder? Das sind die zwei anderen Innenverteidiger gewesen. Wir haben einfach die Position freigelassen. Also, man müsste dann nachher rutschen, eigentlich. Dort ist aber dann der Essende reingelaufen, hat geschossen und der Bedia trifft. Im Nachschuss, eigentlich auch das, irgendein Geschenk. Und dann gibt es noch den Penalty, wo ja, der Berater auch nicht mehr fett macht. Was ist jetzt? Also eben, ich muss mich noch erklären, wenn ich sage, Dennis Hediger viel zu früh riskiert, weil das 2-0 fällt in der 71. Minute. Mhm. Und du hast es vorhin schön beschrieben, der FCZ hat keinen Stich nach vorne. Wieso? Also du, das Optimum, das du noch raushast, ist ein 1-1. Irgendwie in dieser Situation. Und du hast jetzt das Gefühl, du tust 20 Minuten anrennen, indem du ein Offensiv, es ist dann der Reverson reingekommen für den Vujovic, also klar, ein Offensiver für einen Verteidiger. Das muss ja schief gehen, wenn du siehst, wie das vorher läuft. Also würde jetzt Dennis Hediger für Trainer des Monats Februar gerade mal einmal
abstufen. Hast du ihn rausgenommen. Aber also, was hättest du gemacht? Du hast bis zum 89. gewartet und
84. Ja, 84. Aber du musst doch, das ist doch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also du willst 20 Minuten lang in einem Match, wo du keinen Stich hast, versuch doch irgendwie zu überleben und dann irgendwie, ja, okay, Lucky Punch ist das Einzige, was du kannst holen.
Du hast dann 6 Minuten plus Nachspielzeit und dann kommt der Lucky Punch. Ich finde...
Ja, viele Chancen kommst du eh nicht über.
Das ist richtig. Aber bis zu diesem Wechsel sind die Chancen, dass der FCZ den Goal schießt, bin null gsi. Mhm. Nie im Leben. Mhm. Er hätte ja nicht einmal können eine Penalty bekommen.
Das stimmt, wenn man nicht
vorgekommen ist. Man ist nicht über die Mittellinie gekommen. Also es hat Situationen gegeben, wo der Sandro Lauper als letzter Feldspieler von IB 15 Meter in der Platzhälfte vom FCZ gestanden ist und der Gerardo Soane hat ihn noch weiterführen gewunken, mhm. weil er ihm zu defensiv zu sehr auf Sicherheit bedacht war. Dass du dann sagst, komm, wir probieren es mal mit dem Reverson, der auch zumindest physisch gut ist. Also, das heisst, bei einem jetzt Bestandarzt oder so kannst du da immer noch hinterher stellen, verlierst nicht so viel an Kopfballstärke und Philipp Kenny braucht einfach noch einen zweiten dort vorne. Mhm. Weil es hat auch noch den Ivan Cavaleiro geschuttet.
Gerüchteweise.
Links. Recht lang. Und ich habe dann noch Glück, dass er rausgekommen ist. Der ist dann also abgeklatscht worden und umarmt worden, wenn er einen Riesenmatch gemacht hat. Ich habe gefunden, hoffentlich findet er irgendwann mal noch den Zugang zu der Mannschaft. Er ist ganz früh gestohlen und so. Aber das ist ja auch so ein Last-Minute-Transfer. Warum macht man das? Damit er der Mannschaft irgendetwas kann. Der müsste sofort funktionieren, sonst bringt es nicht.
Das ist jetzt sein Start-Debüt.
So, genau. So wie er in Bern geshootet hat, sage ich spontan, bringt das jetzt vermutlich nicht so. Aber vielleicht wird er ganz super. In den nächsten zwei Matchen beweist er, dass er irgendwie, weiß nicht, was, den Ball kann halten, einmal einen Pass zum eigenen bringen oder so, das würde schon helfen. Ja, das ist, ups. Der FCZ ist, du hast es vorher schon richtig gesagt, er ist sehr schmalbrüstig und, aber sie haben mit dem Silas Huber haben sie wirklich ein super Talent hinter ihnen, das ist ja schon mal toll, man muss sich so an so kleine Sachen aufrichten. Ja, also klein, Silas Huber ist eins. Über 1,90, also ist gross.
Und aus dem Aargau. Und irgendwo nickt der Mitchell van der Kach wissend, wenn er, ich gehe davon aus, er hört auch Woche für Woche und sagt, ja.
Ich glaube, er ist emotional sehr mit dem FCZ noch verbunden. Also,
mit dem Silas Huber ja schon, in irgendeiner Form. Wir vernehmen ja seine Idee, den Silas Huber früher ins Goal zu stellen, als man es jetzt gemacht hat, also einen Wechsel vom Janik Brecher zum Huber früher zu machen, schon auch könnte einen Einfluss gehabt haben auf den Entscheid, dass der Trainer gewechselt wird. Und dann kann man sich schon fragen, also wieso hat er den so lange versteckt? Ich weiss nicht, dass man ihn nicht wegkauft oder hat man es nicht gemerkt, wie gut das der Huber ist? Das weiss ich nicht. Vielleicht hat er auch eine heisse Phase. Also ich bin gestern in eine Diskussion reingeraten, wo jemand behauptet hat, das ist der beste Goalie von der Liga schon. Sagen, ja, lassen jetzt vielleicht mal einmal noch irgendwie ein Match machen, wo er
Den hat er ja schon gemacht gegen Luzern.
Stimmt, den Bock hat er eigentlich schon gefangen.
Den Bock hat er schon geschossen. Genau.
Von dem kann man sagen, hat er sich erholt. Und zwar bestens gestern. Es gibt jetzt aber, glaube ich, schon noch andere Kandidaten, die sich um den Platz an der Sonne dürften bewerben.
Ja. Wenn wir noch schnell auf IB schauen, es sieht im Moment so aus, oder, dass es so ein bisschen wie ein Dreikampf wird um den Europacup-Platz.
Das ist Platz 4 oder 5, je nachdem.
Nein, ich muss dich korrigieren, wir haben nur 4 Platz.
Ja, und was ist mit dem Cup-Sieger?
Der Cup-Sieger schon, aber das könnte ja auch ein Stade Lausanne-Uschi gegen Yverdon oder Cup-Finale sein. Möglich,
genau. Ich habe ja St. Gallen gebucht.
Wenn St. Gallen gebucht ist, dann dürfte der Vierte auch noch. Und wenn es aber nicht St. Gallen wird, dann sind es nur Platz 1, 2 und 3.
Gut.
Und selbst wenn man St. Gallen dort noch abzieht, sieht es noch aus, dass eines im Trio Lugano, Basel oder IB nächste Saison ohne Europa wird shooten, außer St. Gallen brechen jetzt noch komplett ein. Und das trauen ehrlich gesagt nicht zu. Für das sind sie zu realistisch in ihrem Fußball. So. Es ist nicht so früher noch Peter Zeidler, juhe, wir gehen auf jeden 50-50 Ball und dann laufen wir halt mal so richtig in den Hammer rein. Und ja, also es ist eben das Rätsel eBay, das sich selber noch nicht gelöst hat.
Ja gut, jetzt ist die Frage, und das wird dann die Zukunft zeigen, logischerweise. Ist jetzt das ein Schritt gewesen oder ist es der FCZ gewesen am Sonntag? Werden wir sehen. Was man sicher kann sagen, wer auch immer den Europacup verpasst von den Grossen von dieser Liga, hat das mehr als verdient nach dieser Saison. Also man findet bei allen Argument, warum es in Ordnung ist. Bei IB könnte man jetzt sogar sagen, so im Sinn vom Bestmöglichen für den Schweizer Fußball, denen tut es am wenigsten weh, weil die noch so eine schöne Reserve haben. Die können,
Kommen
gut durch eine Saison ohne Europacup-Einnahme.
Ja.
Ich weiss jetzt nicht, ob das...
Bei Lugano gilt das, glaube ich, auch.
Dort sind es andere Gründe. Also, solange der Joe Mansueto Lust hat,
Schecks
auszustellen. Ja gut, er will jetzt das neue Stadion endlich mal sehen. Nimm ja.
Ja, das wird mit Pomp und Glanz anfangs nächste Saison
eingeweiht.
Das steht ja schon.
Also, ja, man sieht es immer im Hintergrund in der Übertragung. Sieht es echt dort innen aus.
Sie haben schon ein paar Bälle reingegangen. Es gibt Fotos davon.
Also, ich habe nie daran zweifelt. Also,
das ist gerade
ein
Kulisse.
Es ist lustig, dass man noch nicht in den Schub geht. Aber ja, du, verstehen einer die Tessin.
GC Lugano 1-0. Luc Blanc schießt das einzige Goal. Es ist der zweite Sieg für GC in 14 Matchen. Und nicht unverdient. Weil sie tatsächlich im Gegensatz zum FCZ geschafft haben, auch in Unterzahl ab und zu mal in den gegnerischen Strafraum reinzukommen und dort sogar noch Goalchancen gehabt haben. Während der FC Lugano wirklich so... Ich glaube, die haben wirklich so ein bisschen Motivationsprobleme. Ich glaube, die sind so... Ich habe es in der letzten Sendung gesagt, der Matteo Cocitotti hat es so angetönt gehabt, es sei schwierig, wenn Thun immer gewöhnt, sich dort zu motivieren. Und ja, also wenn du gegen GC, wo einer weniger ist, kein Goal schiesst, ist...
Ja, und auch gar nicht so gefährlich wirst. Ja. Also ich habe gestern irgendwann die Expected Goals nachgeschaut, kurz vor Schluss, weil ich tatsächlich zwei Bildschirme vor mir hatte und IB hat irgendwie Radau gemacht gegen FCZ und Lugano war wirklich blutleer irgendwie gewesen. Und die sind irgendwie bei 0,7 gestanden. Ich kann dir jetzt Minuten nicht genau sagen. Wir sind in den 80er gewesen.
Genau.
Ist unter anderem mit unserem geschätzten Kollegen Björn, der im Stadion war, Diskussion gewesen, ob er den Justin Hammel zum Besten kann erküren kann. Und wir haben dann gesagt, ja gut, aber...
Wenn er nicht
so viel hat er, so viel, also er hat schon ein, zwei gute Aktionen gehabt. Aber so viel hat er dann gar nicht müssen fischen am Schluss. Weil vorne dran seine Kollegen einen soliden Job gemacht haben, aber schon auch der Gegner irgendwie verpasst hat, dass man ja, mit ein bisschen mehr Dringlichkeit und Tempo gegen eine Mannschaft, die eine weniger ist, vielleicht ein bisschen etwas herausholen könnte. Ich muss ja gestehen und ich bin bereit, das jetzt zu ownen, wie man so schön sagt.
Sagen wir das schön?
Ja, wahrscheinlich nicht. ich stehe auf jeden Fall dazu. Ich habe mir aufgeschrieben, nach etwa 20 Minuten, sind wir sicher, dass der Gerald Scheibler ein guter Trainer ist? Und wahrscheinlich hat er ein paar Argumente gesammelt gestern. Also ich habe auch die Statistik logischerweise vor mir gehabt. Man gönnt einfach nicht, oder? Man hat jetzt gut, wirklich eigentlich gute Transfers gemacht im Winter. Oder Transfers, die mindestens auf dem Papier Sinn machen. Sie bringen es dann irgendwie nicht auf den Platz, so abschließend. Dann nimmt er den Aspiensen ab, der das irgendwie gar nicht kann verstehen kann. Dann ist die Überlegung, jetzt kann man den Dennis Hediger vorwerfen, sie sind Heuchler. Dann nimmst du irgendwie den einzigen noch raus, der etwas kreieren kann.
Viel zu früh, völlig falsch gewechselt.
Genau, ja. Richtig. Also, ich bin einfach ein Misanthrop, kann man zusammenfassend festhalten. Am Schluss gibt ihm der Erfolg offensichtlich recht. Das frühe 1-0, wo der Luc Planche irgendwie zugeschrieben bekommen hat im ersten Moment, obwohl es der Kelvin ist, der ihn reinstolpert, nachdem der Michi Frey eigentlich eine mittlere Kleiperschlägerei anzettelt, irgendwie im 16. Also genau das, was er muss machen, und er macht es gut. Sorgt für Unruhe, schießt irgendwie das Goal dreckig und dann...
Ist das der Ball in den Mixer reinmachen? Haben Sie das
Ist dort im Mixer, ich weiß jetzt nicht, ob die Ecke, Ecke vom Mixer gerettet wird, aber...
Müsste sie schon zu sein, oder?
Ja, das ist möglich. Ja. Das habe ich aus dem, weißt du, das Ding, Jonathan Wilson, der englische...
Ja. Umkehrung der Pyramide, oder?
Genau, das heißt, sensationell. Ja. Ist mir auf einfach bleiben der Mixer, genau. Und nachher haben sie nicht einmal nur den Bus parkiert, sondern sogar noch ab und zu mal ein bisschen Beschäftigungstherapie für die Lugano-Abwehr gehabt. Amir Abrasch ist früh gekommen, zu seiner eigenen Überraschung, wie ich bei uns nach dem Match im Interview gesagt habe, dass er schon in der Pause hat einfach kommen. Jetzt kann man sagen, Gerald Schellbinder wahrscheinlich ein guter Trainer, weil er euch zugelassen hat. Ihr habt letzte Woche ja
ich vermute, es kann nur an dem liegen.
Ja. Ich nehme es auch an, ja, absolut. Aber ja, also ich würde jetzt sagen, Schellbinder wahrscheinlich, wenn es um den Trainer vom Monat geht, wieder ein bisschen aufgerutscht. Ich weiss aber nicht, ob es jetzt hoch gönnt für den Februar.
Ja, vermutlich wird's eng. Es hat ein Derby-Sieg.
Ein Diplomat.
Ein Derby-Sieg hat geholfen.
Also, nein, man darf es auch wirklich nicht schlecht reden. Weil GC hat die schlechte Serie gehabt, oder? Und Lugano hat 12 Matches vorher nicht verloren am Stück. Mhm. Ist dafür aber auch geschafft. Ich glaube, 8-mal nacheinander hat der Praktikant bei Opta herausgefunden. 8-mal nacheinander nicht zu Null spielen. Also irgendwie ist eigentlich bei einer Mannschaft, die diese Qualität haben und vorher mitspielen, ja, merkst du, irgendetwas stimmt dann gleich wahrscheinlich nicht ganz. Aber man hat das auf jeden Fall ausgenutzt. Also ich finde, man sollte Hüte ziehen vor dieser Leistung von GC am gestrigen Sonntag.
Mehrere Hüte. Das ist Heiko Vogel, hat immer alle Hüte gezogen.
Ja, siehst du. Das ist einfach ein Mann, der seinen Stempel hinterlassen hat im Schweizer Fußball. Sein Einfluss ist unbestritten. Was bleibt dir von diesem Spiel? Du hast natürlich die Ausgangslage ist halt schwierig. Du bist parallel dazu in Bern gewesen. Zwischenzeitlich ohne Strom übrigens. Noch kurz vor der Pause hast du dich kurz gesagt. Was ist da genau passiert?
Es hat die ganze Reihe, die ich ausgewählt habe, auf der Pressetribüne, hat keinen Strom gehabt. Also, es war nicht sehr dramatisch gewesen. Also, hinten dran die Reihe, wo die IB-Presseabteilung gesessen ist, wo mir auch freundlich gesagt hat, ich dürfte auch offen sitzen.
Ach so,
also,
das ist
genau,
nur Mobbing.
Es hat Strom gehabt. Ich
habe Protestnoten geschickt auf Bern.
Genau, und unten, wo Blick angeschrieben war auf den Plätzen, ich bin bei einer Reihe laufen gesessen, damit ich es noch ein bisschen besser sehe, wie, ob die Einwechslungen gut sind oder falsch. Dort hat es scheint auch Strom gehabt. Also, es ist nicht so dramatisch.
Also gut, das ist beruhigend. Das ist interessant.
Ich glaube, sie haben einfach von der Berner Zeitung den Strom abgedreht. Ich glaube, der Blick hat noch...
Gut, nein, dann bin ich sehr beruhigt. Dann bleiben wir dabei. GC Lugano 1-0, 4'500 Zuschauer. Es bleibt deprimierend.
Ja, nein, aber
die Menschen in dem letzten Grund anzugehen, die haben etwas bekommen. Ja.
Die 4'500 haben etwas bekommen. Und was gibt es besseres als im Abstiegskampf in Unterzahl ein Match 1-0 zu gewinnen? Man kann auch sagen, das Rot gegen den Suleiman Diaby.
Ja.
Muss man nicht lange diskutieren.
Diaby übrigens auch wohltuend gefasst das Ganze aufgenommen.
Genau. Also, gesagt, stimmt, Rot, kann man alle zusammen.
Ja, nein, aber ich finde, also muss man...
Wobei der Lindrit ist auch...
Ja, yeah, hat schon ein bisschen gefuchtelt und gefunden, man müsste Warn noch fragen. Und
genau,
so.
Aber eigentlich in dem Moment, wo ich gedacht habe, was er früher noch für ein Temperament auf den Platz gelegt hat, habe ich gedacht, der ist jetzt sicher immer noch am Diskutieren, der ist schon lange am in Richtung
mit dem
Skilaufen
gesehen. Gerardo Seoane am Abklatschen
genau.
Auf dem Weg raus. Der hat,
genau, also von dem
her. Hat ihm den Trost gespendet. Ja.
Also komm, wir gehen nach Lausanne.
Das können wir sehr gerne machen.
Lausanne-Basel 1-2 und das ist der Beweis, Stefan Lichtsteiner hat das Erfolgsrezept geknackt.
Jetzt bin ich gespannt.
Einfach mal die eigene Mannschaft in der Luft zerfetzen nach einer Niederlage. Kein gutes Ohr an der Spieler im Fernsehen die Taktik so aufzeichnen, dass die sich 2 Tage krank melden vor dem nächsten Training. Dann in frühzeitigen Garderobe gehen, wenn man etwas Schlechtes gegessen hat, sich erleichtern und nachher läuft es.
Mhm.
Ich finde, der FCB ist zu seinem Glück gezwungen worden. Jetzt nicht in dem Match, sondern allgemein, indem der Giacomo Colotto muss shooten.
Mhm.
Man hat keinen gefunden, der da vorne, und man hat sich dann aber auch zurückgehalten und nicht einfach nur irgendeinen Last-Minute-Transfer reingewürgt. Und ich habe es schon im Luzern-Spiel gesagt, wo er ein Goal ist, der klar Offside ist. Aber wie er das dort macht, ist sehr, sehr cool. Und jetzt schießt er 2 Goal. Und das zweite sieht noch spektakulär aus, weil er so voller ist.
Das erste ist nicht einfach.
Aber das erste, dass er den Pass sagt, okay, ich muss ihn direkt nehmen, darf ihn nicht annehmen, sonst ist der Gegner da oder der Winkel wird schlecht. Ich mache ihn flach, in Anführungszeichen einfach mit der mit dem Innenrist. Die Entscheidungsfindung bei einem 18-jährigen Stürmer finde ich recht, das ist so, denkst, okay, das kann wirklich etwas werden. Ich will ihn jetzt noch nicht zur Weltklasse aufschwätzen oder so, aber das ist so eine Anzeichen, denk, okay, die Entscheidungsfindung mit 18, dein erste Liga-Goal, dein Team brutal unter Druck, oder?
Mhm.
Der Trainer hat dich zusammengefräst, alles unter einem Sieg, ist alles nicht schön. Nein, finde ich richtig stark.
Ja, also du sagst es richtig und ich finde eben technisch gar nicht so einfach, oder? Also wir sind in der ersten Minute, also dann vielleicht auch noch warm, ja gut, hast du dich aufgewärmt vorher logischerweise, aber irgendwie im Spiel rein kannst du wie nicht sein, Lausanne aber offensichtlich auch nicht.
Nein.
Und dann spielt der Bacanin ja wirklich einen schönen Bau, irgendwie parallel zur Grundlinie auf 16er Höhe, also ist ja dann nicht, es ist eine relativ grosse Distanz und du musst dann am ganzen Körper vorbeilassen, dann aufmachen und dann was ist es weg eigentlich von dir? Also du schießt nicht übers Kreuz, was eigentlich die einfache Variante wäre. Wahrscheinlich rein jetzt mechanisch. Du könntest sogar noch argumentieren gegen die Laufrichtung vom Goalie. Also wirklich beeindruckend. Und die zweite, ja, die hämmert er einfach dort rein. XG ist irgendwie 0,12 wahrscheinlich von dem Ort, aber es ist ihm dann egal. Ja, kann man schon staunen. Jetzt eben, es sind die 2 ersten Liga-Goal. Also es ist jetzt nicht so, dass er die Liga seit in den, was sind es, 5 oder 6 Einsätzen, die er, glaube ich, bis jetzt zu Klub geschossen hat und jetzt einfach dort weitergemacht hat. Aber ich finde, man sieht ihm irgendwie, hat er so etwas, das ist jetzt wahnsinnig unwissenschaftlich, etwas Natürliches, hast du das Gefühl? Also er bewegt sich irgendwie natürlich in dem Raum, was ja nicht so einfach ist und als 18-Jähriger sowieso nicht, wenn neu in einer Liga und im Männerfußball sozusagen kommst. Also doch, krass, oder? Und ich habe dann auch gefunden, jetzt wo dann der Ajeti gekommen ist, ist hart, aber ist eine Schwäche gewesen, wo er in der 74. Minute eingewechselt worden ist. Jetzt kannst du sagen, ja, ist der Basel hat geführt dort schon 2-1. Also man ist, ja, ist jetzt kein Konterstürmer, logischerweise, wie er im Büchli steht. Aber er hat jetzt wirklich einfach mal im Ajeti und im, auch nicht ganz günstig gehalten, Moritz Broszynski schnell den Rang abgelaufen. Also, Chapeau, auch da schon wieder. Jetzt werden schon wieder Hüte geschossen, müssen aufpassen. Jetzt haben wir dann nichts mehr.
Mir ist nochmal, als ich das erste Goal gesehen habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen, wo ich über Alessandro Vogt gehört habe. Und ich will nicht schlecht schwätzen.
Ich werde jetzt den Vogt.
Wo es darum gegangen ist, soll er jetzt im Sommer gerade schon zu Hoffenheim gehen? Ist das der richtige Schritt? Ja oder nein? Wäre es vielleicht gut, nochmal eine Saison in einer Liga zu shooten, wo junge Stürmer, wenn sie es gut machen, Goal schiessen? Also ich meine, der Omar Cane wird ja auch seinen Kumpel in Madrid amigs schreiben, hey, die können euch gar nicht vorstellen,
können
wie einfach
kommen
in die Schweiz.
Können wir da?
Es ist so simpel, hier Goal schiessen. Der hat, glaube ich, 12 Schüsse bis jetzt abgegeben in der Super League, 5 Goal.
Die Quote ist nicht so schlecht.
Die Quote ist nicht so schlecht. Nein, aber es sollte noch bleiben. Und dort ist es nicht darum gegangen, ja, zum Entscheidungsfindung beim Schuss. Weil der Vogt ist sehr so der wuchtige Schießer. Er ist eigentlich immer voller Rist. Bumm. Also so zweit, also er hat ja auch mal gerade kürzlich so eins geschossen wie der Kolotov, praktisch aus der gleichen Position, oder? So einem Dropkick. Aber er ist so das. Der Schieber mit dem Innenrist ist noch nicht so in seinem Repertoire drin.
Das bringt ihm jetzt da unsere geschätzte Ex-Kollege Alex Frey bei der U21-Nazi im Jahr.
Vielleicht, genau.
Die letzte Geste.
Genau. Und darum ist mir die Berührung vom Colotto so aufgefallen. Und was er auch hat, er ist nicht so gross wie der Vogt. Und kann aber trotzdem sich schon gegen recht grosse Gegenspieler kann er den Ball behaupten. Also kann seinen Körper gut einsetzen. Das ist auch etwas, wo junge Stürmer manchmal ein bisschen Mühe haben. Also ich finde, oder, und dann fragt man sich manchmal, gibt es in diesem Nachwuchs halt, gibt es vielleicht noch mal ein oder zwei, wo man halt gar nie so drauf kommt, die Schutte zu lassen, weil man halt aus aller Herren Länder irgendwie andere geholt.
Ja gut, aber wenn ein Junior C hat seine Einsätze immer mal wieder gehabt, der hat jetzt durchaus vernünftige Aufträge gehabt, aber so eine Dominanz, also ich glaube, es ist schon eine außergewöhnliche. Also ich finde Präsenz außergewöhnlich, muss ich so sagen. Tatsächlich jetzt vom Klotter. Jetzt kann man sagen, gut, er hat jetzt tatsächlich ein paar Einsätze bekommen, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie
in
künstlich.
Serie.
Ja, fair enough. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also zum auch irgendwie können wachsen und etwas daraus machen. Was mir aufgefallen ist, Becci Romaragic, seine Ausstrahlung. Ist wahnsinnig gut.
Die habe ich halt, ich bin auf der Fahrt gesehen, auf Bern, auf dem kleinen Bildschirm habe ich die Ausstrahlung.
Meine ist grösser. Nein, es sind so Banalitäten und die kann man natürlich jetzt auslegen. Es ist immer, natürlich, wenn ein Club den Match gewinnt, dann macht man nachher aus dem, bei uns Journalisten irgendwie, findet man Gründe, warum das so war. Und man sagt, verbal extrem stark, also irgendwie mit den Kollegen, also für einen, der neu dazugekommen ist, wahnsinnig präsent, irgendwie mit seinen Nebenleuten geredet, finde auch im Zweikampf sofort präsent, außer in dem Moment, wo sie das Gegengol kassieren, wo der Gianni dann schon, also es ist ein bisschen doof, weil der Custode, glaube ich, schießt, abblockt den Ball, und dann Romaragic stellt dann eigentlich, und bleibt
schon,
dann aber schon
oder mit Sicherheitsabstand.
Ja, man müsste dann anfangen anschieben, oder? Und das macht er nicht. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, okay, irgendwie zu einem Motto, das nebenan ist, könnte das ja auch noch übernehmen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, dort gibt es Abzüge. Aber sonst eigentlich wirklich recht stilsicher und so mit einer Bestimmtheit, die ich jetzt finde, tut der FCB-Abwehr extrem gut. Also das ist etwas, was er ja definitiv gefehlt hat in der letzten Woche. Bujo hat seine ein, zwei Dinger drin gehabt.
Man hat jeden Match drin gehabt.
Ja, ich weiss nicht, ob man das jetzt mit dem Omeragic-Effekt einfach wegbekommt. Aber also ja, schon muss ich sagen, dafür, dass der jetzt auch noch nicht lange in dieser Mannschaft ist, ist es doch eine sehr starke Präsenz. Also so, in Anführungszeichen, die neuen Omeragic, Colotto, wenn man sagen, die Entdeckungen.
Was du wolltest sagen, ist, dass der FCB eigentlich dem FCZ einen Dankesbrief muss schreiben.
Ich habe mir gerade überlegt, wie ich das soll sagen, weil der Colotto hat man aus dem FCZ Nachwuchs geholt und Omeragic wissen wir.
Ist sehr jung beim FCZ Innenverteidiger geworden, Stamm-Innenverteidiger.
Genau.
Hat mir dort schon sehr gefallen, ist dann auch schon ins Nationalteam gekommen, sehr jung, hat dann einmal ein bisschen stagniert, was auch mit seinen Migränenanfällen zu tun hat, die er jetzt im Griff hat. Und ist dort aber noch sehr ruhig gewesen. Also ist noch dazu gekommen als welscher Jungen auf Zürich, hat schon Deutsch können, aber er ist sehr, in dieser Mannschaft ist er auch sehr der ruhige, zurückhaltende gewesen und du wirst aber natürlich in der Liga auch nicht Captain, weil du der ruhige, zurückhaltende bist. Also er wird sich von seiner Persönlichkeit her schon
Ja, ist aus Montpellier gekommen, ich wollte ergänzen. Aha, ja. Genau. Ja,
wird
wir ja die primäre Informationsquelle sind.
Genau. Also von dem her, ja, das, ich finde das ein interessantes, ich habe das gerade, als ich gehört habe, wo man angeht, schon gedacht, okay, das könnte funktionieren, weil auch so die, das klingt jetzt so blöd, aber er war ja recht ein Shootingstar gewesen. Der Angelo Canepa hat da schon irgendwie
Millionenbeträge aufgerufen.
Genau.
Und dann hat er sich in einem ganz blöden Moment schwer verletzt, ja, am Knie.
Ja.
Also kann man jetzt nicht einreihen in die Liste von FCZ-Talenten, wo man zu spät verkauft hat. Oder?
Nein,
also,
ist
wirklich dumm gelaufen. Genau,
ist wirklich dumm gelaufen. Aber das hat so zweistellige Millionenbetrag und so. Und jetzt weiss ich aber nicht mehr, was ich wollte sagen.
Ja, das tut mir leid.
Das ist egal. Nein, ich habe gedacht, genau, obwohl er dort so ein Shootingstar war, ist er keiner gewesen, wo man das Gefühl hatte, der verliert jetzt so das ist bodenhaft. Mhm. Also, demütig ist so ein sehr grosser Begriff, aber so hat er auf mich zumindest gewirkt. Vielleicht ist er in seiner Freizeit nur mit Bling Bling und mit der Autoposer durch die Innenstadt gefahren.
Was hat er erfahren?
Ich habe das nicht mitbekommen. Aber ich habe gedacht, ja, dass so einer, wenn der jetzt mit einer Erfahrung aus dem Ausland zurückkommt und der hat Bock drauf, also der kennt ja die Liga, er weiss, zu was für einem Club das er kommt, das ist auch alles, das hilft alles. Und er will zum FCB, oder? Das sind so Sachen. Und ich könnte mir so eine Innenverteidigung, Omeragic, Daniljuk, das wird auch spielerisch ganz anders ausgehen. Da hast du plötzlich ganz andere Möglichkeiten, zum Spiel von hinten zu öffnen. Jadon Shaqiri, am Anfang auf der Bank, sagt heisst Kunststraße, was man sich in der Fußballszene erzählt. Und die Fußballszene ist eine furchtbare Schnorri-Szene. Und es wird auch manchmal Zeug erzählt, das nicht unbedingt stimmt. Aber also, ich könnte mir das noch vorstellen.
Aber
ist das der Ludovic Magna? Sich jetzt ein bisschen beklagt, dass er nie das Pressing spielen beim FCB, das er eigentlich hätte wollen, weil der Jadon Shaqiri im Team war. Und dann denke ich mir, ja, aber das hast du ja gewusst, wo du den Vertrag unterschrieben hast. Das kann ja nicht so. Und sonst musst du ihn halt rauslassen. Also sie haben gesagt, es war wegen der Kunststraße, also es ist noch nicht. Aber ich habe dann so gedacht, Heiko Vogel in seiner ersten Phase Cheftrainer FCB hat der Alex Frey im Team gehabt. Und hat sich auch so ein bisschen, ja, mit dem Alex offensiv, Pressing, schwierig, aber hat ihn immer noch shooten. Dann ist der Murat Yakin nachher gekommen und hat der Alex zuerst auf den linken Flügel rausgesetzt. Und dann hat Alex gesagt, ich werde Sportchef im FC Luzern mitten in der Saison. Ich glaube jetzt nicht, dass es der Anfang ist also ich glaube nicht, dass der Jadon Shaqiri jetzt in Rapperswil Sportchef wird in den nächsten 2 Monaten. Aber es ist halt immer, es ist halt, wenn er im Team ist, dann denkt man sofort, aber gut, sie haben englische Wochen und so.
Ja, also es haben ja alle gute Miene gemacht, zu was auch immer für ein Spiel das ist, gewesen. Also abgesprochen, eben Begründung Kunststraße. Wir werden es sehen. Aber es ist schon, also wir sind ja kurz zusammengezogen, wo die Aufstellungen gekommen sind. Dominik Schmid noch ausgefallen Gründen, wo durch, ich glaube, man darf es schon sagen, oder? Wird Vater. Oder
er hat, hat ja selber den Ball unter das Liebling gesteckt. Also,
ja, ja, genau. Klar, nein, er hat auch schon darüber geredet, aber es ist
dann hoffe, es alles gut
FCB,
gegangen.
Ich glaube, ist man recht zurückhaltend gewesen, der Kommunikation am Wochenende. Kann ich auch verstehen, alles in Ordnung. Also Schmid, Shaqiri nicht dabei. Eigentlich zwei ja, Leithammel sozusagen, oder? Wie kommt das raus? Offensichtlich gar nicht so schlecht. Also, du hast gesagt, Lichtsteiner, einer ist auch zusammengefaltet. Ich weiß nicht, ob er das auch eine Woche jetzt macht und dann
es
kommt das raus.
Sich, es
ich glaube, es nutzt
sich
ab. Abnutzen, also, ich hätte jetzt auch das Gefühl, wenn jetzt mein Vorgesetzter mich in aller Öffentlichkeit dermaßen würde abkanzeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich leistungsfördernd wäre, sowohl kurz als auch mittel- oder langfristig.
Stefan Lichtsteiner hat gesagt, das ist Profisport, da gehört das dazu.
Mhm. Nein, er hat ja vor dem Match erklärt, dass das völlig kalkuliert war, was ich bei allem Respekt nicht abkaufe. Ich kann mir vorstellen, dass ihm klar wurde, dass mir später klar geworden ist, was er angerichtet hat eigentlich. Weil, also du hast eine Eskalationsstufe, also die kannst du dann eben, du kannst die nicht alle Woche bringen oder, und auch nicht alle 2 Wochen und eigentlich auch nicht einmal im Monat. Also es ist dann, es hat sich angefühlt wie mehr oder weniger, ja, was ist es?
Endphase
von, ja, schon, oder?
Endphase also, von einem Trainer. Du weißt jetzt, entweder gewinnen wir den nächsten Match, genau, oder sie stellen den Stuhl auf den
Sie haben gewonnen. Ist zweiter Sieg als FCB-Trainer.
Aber dürfen wir noch schnell ein bisschen verteidigen?
Ja, bitte.
Er hat schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel ja gesagt, dass ihm zum Beispiel die Bilder, und ich habe das auch geschrieben, ich habe unter der Woche einen Text geschrieben, und ich habe unter anderem reingeschrieben, er scheint sich noch nicht so bewusst zu sein, was seine Aussendarstellung, ja, wie wichtig das die ist und was so Bilder, eben, wenn er da Marin Schotticek vor der Nase umeinander fuchtelt mit einer Taktiktafel und einem Stift, wie das überkommt. Und er hat das an der Pressekonferenz angesprochen und gesagt, das hat er selber gesehen, dass das so vermutlich nicht geht und dass er sich da muss zurücknehmen.
Und da hat
so
er etwas, also kann man jetzt sagen, am Wochenende ist er nicht negativ aufgefallen.
Er hat niemandem eine Taktiktafel über den Kopf. Wenn man denkt, wenn es so weitergeht, das Nächste ist, er haut einem eine Taktiktafel über den Kopf.
Ja, und das hat ja, also ich meine, sein Gegenüber ist der Peter Zeidler gewesen. Also es hat ja durchaus ein gewisses Potenzial gehabt, dass sich da zwei Hitzköpfe aufschaukeln.
Du hast einen Mitarbeitergespräch?
Ja, ich habe seit einer Minute ein Mitarbeitergespräch. Also man sollte, ja gut, aber das müssen wir jetzt noch zu Ende bringen. Unter anderem mit der Botschaft, was ich nicht würde tolerieren, das ist jetzt ganz clever versteckt in der letzten Minuten von meinem Podcast. Er wird es mir verzeihen, das Produkt geht immer vor. Gut. Das schaffen wir da.
Schön. Thema Peter Zeidler.
Ja, das war jetzt aber keine Aufforderung, um da 5 Minuten
nur ganz kurz. Okay. Seine Leistung oder die Resultate mit dem Lausanne-Sport waren so ein bisschen unter dem Regenschirm von Josi, sind noch in der Conference League. Und ja, sie haben Tausende von Kilometern abgespult in einer lustigen drittklassigen europäischen Liga, wo die Schweizer Vereine sehr gut reinpassen.
Conference League.
Ich habe gedacht, sie werden der erste Finalist in einem europäischen Wettbewerb aus der Schweiz.
Aber
Sigma Olmütz ist stark gewesen. Und jetzt ist man draus. Die zweite Halbzeit war ein Offenbarungseid gewesen, auch wenn sie am Schluss Pech hatten mit dem Offside. Es war richtig schlecht gewesen. Nichts gegen Sigma Olmütz, aber es ist der sechste von der tschechischen Liga. Und jetzt, wenn man jetzt so auf die Tabelle schaut und nachher schaust du, was der für Spieler drin hat. Und klar, jetzt hat er ein paar Verletzte und so, aber jeder in dieser Liga hat immer ein paar wichtige Verletzte. Das ist, im Fußball hat man einfach Verletzte. Das ist mager. Also die verpassen die Top 6. Also
du meinst, es ist mager, mit dieser Mannschaft in die Top 6 zu kommen?
Ja.
Nicht, ja, eben, weil der Kader ist nicht mager.
Nein, der Kader
Stefan
ist...
Stefan Oschel und Ineos haben da zusammen, finde ich, einiges angestellt.
Ja, und ich finde, ist zu wenig. So, hat ja noch was sagen.
Ja.
Damit nicht der Peter Zeidler noch zum Wort
bekommt. Das ist jetzt maliziös.
Nein, aber ich finde wirklich so, ich habe am Anfang noch gedacht, ich bin überrascht gewesen, eben gerade so durch die europäischen Dinge, dass er auch so einen Kügel-Fußball schütten lässt, aber eigentlich noch cool ist, aber schlussendlich ist das
ja, meine, er kann jetzt im Prinzip noch Doppelbelastung, hat er das letzte Mal noch anführen können, man hat am Donnerstag gespielt, aber jetzt wird Rücksicht genommen, um sie den Wort von Stefan Dichtsteiner zu sagen, hat man sich verabschiedet aus dem europäischen Geschäft. Jetzt hat man den gleichen Spielplan, zwar jetzt wieder englische Woche, aber da haben die anderen auch in der Super League. Die Ausrede geht jetzt nicht mehr. Ja. Und ja, wenn man dann irgendwie 8 oder was auch immer
wird, sind sie im Moment,
dann ist es Ende Saison dann schon. Ja, also klar. Muss es eine Enttäuschung sein in Lausanne, das glaube ich schon. Ja.
Genau, und ich hatte in der ersten Halbzeit, gerade wo sie das Goal fangen, habe ich kurz gedacht, das könnte ein Match werden, weil die haben ja tatsächlich, also in Basel ist es immer umgekehrt. In der Liga hast du irgendwie 4, 5, 6, 7, 20.000 und wenn dann Sigma Olmütz kommt, dann bist du dann irgendwie so bei 15, 16, 19. Und bei Lausanne ist es tatsächlich so, bei den europäischen Match sind mehr Leute gekommen als in der Liga häufig. Und dann hast du jetzt, das gibt es eine Verbindung und das könnte etwas Cooles werden. Und vielleicht können die ja dann 5 auch mal, das wäre ja auch noch wichtig für Lausanne, mal die 5 auch noch sonst im Match. Und dann verlieren sie das und dann sagen die halt, du, ja, weiss auch nicht, gehe ich wieder gewiss okay schauen.
Ja, die sind so gut. Die sind lohnt gut. Sich auch. Man muss das ja gar nicht gegeneinander ausspielen. Geht doch einfach beides schauen in dem Lausanne. Man kommt mir schon an vorbei. So.
Ja.
Apropos.
Also, ab in dein, du wirst natürlich der Erste, wenn man verweist, dein Mitarbeiter-Gespräch. startet mit einem Verweis, weil es 6 Minuten zu spät.
Ja, das ist sehr, ja, das ist
es hat mich gefreut, dass du mein Chef gewesen bist.
Ich kann nach oben delegieren, die Schuld sozusagen. Okay. Ah, das ist gut. Ah, okay. Aufgefallen.
Ist gut.
Aufgehalten. Du kannst es jetzt eigentlich nur noch rausreissen mit einem Doppelsieg bei den Podcast Awards, zum einen, Podcast, Sportpodcast des Jahres und dann noch beim
Publikum des Awards.
Geht abstimmen.
Genau.
Der Florian ist euch dankbar.
Ich bin euch dankbar. Ich danke vor allem fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder. Müssen wir noch ein Spöli suchen, wenn der Club immer noch in den Ferien ist.
Danke vielmals.
Und bis dann. Ciao zusammen.